Hallo und herzlich willkommen zum Zwischenruf, wenn es gesagt werden muss. In der heutigen Folge begrüßen wir Herrn Philipp Hahn, Bürgermeister der Stadt Hechingen. Herr Hahn befindet sich derzeit in seiner zweiten Amtszeit als Bürgermeister und prägt die Entwicklung der Stadt bereits seit mehreren Jahren maßgeblich. Guten Tag, Herr Hahn.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Zu Ihrer Person. Sie sind ein richtiger Fachmann. Sie haben Politik und Rechtswissenschaft studiert, müssten also eigentlich theoretisch ganz genau wissen, wie der Staat und seine Gesetze funktionieren. Sie kamen nicht direkt als Bürgermeister hier ins Rathaus, sondern waren ab Oktober 2013 der erste Beigeordnete hier. Sie waren also quasi der Stellvertreter des Bürgermeisters. So kannten Sie die Akten und die Probleme der Stadt also schon in- und auswendig, bevor Sie Chef wurden. Als der Vorgänger dann das Amt verließ, traten Sie 2018 auch selbst zur Wahl an und holten ein echtes Hammerergebnis. Über 90% der Stimmen. Seit dem 1. Juni 2018 leiten Sie nun offiziell die Geschicke hier in Hechingen. Erst vor wenigen Tagen, am 8. März, wurden Sie bei der Bürgermeisterwahl im Amt bestätigt. Und das mit einem Mega-Ergebnis. 94,9% der Stimmen. Damit starten Sie jetzt frisch in Ihre zweite 8-jährige Amtszeit. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis und willkommen auch von mir.
Herzlichen Dank. Ich freue mich drauf, die nächsten 8 Jahre zusammen mit der Bürgerschaft und euch hier in Hechingen zu gestalten.
Okay. Sie haben 95% der Stimmen erhalten, hatten jedoch keinen richtigen Gegenkandidaten. Deshalb wurden auch einige prominente Namen auf den Wahlzettel geschrieben. Was haben Sie, was diese nicht haben? Sind Sie ein besserer Bundeskanzler als Angela Merkel oder spielen Sie besser Fußball als Dennis Undav?
Also ich denke, wenn nur ein Kandidat antritt, dann ist das natürlich für diejenigen, die wählen gehen und die diesen Kandidaten vielleicht nicht wählen wollen, eine gute Sache, dass es eine freie Zeile gibt, in der man jede wählbare Person eintragen kann. Und davon haben manche Wählerinnen und Wähler, ich glaube, ich habe 7.100 Stimmen bekommen und es gab aber so knapp 300 oder rund 300 Stimmen, die an einzelne Personen vergeben wurden. Und da sind manche sehr kreativ. Und haben von der Bundeskanzlerin über, glaube auch den Oberbürgermeister der Stadt Albstadt und anderes gewählt. Ich selber bin vom Fach und mache den Job schon viele Jahre. Und die Wählerinnen und Wähler haben gesagt, sie wollen das gerne mit mir gemeinsam weitermachen. Von dem her denke ich, dass das so eine Entscheidung ist, die mir persönlich selbstverständlich auch ganz gut gefällt.
Sie wollten eigentlich gar nicht in die Politik. In einem Interview haben Sie einmal gesagt, Sie haben von einem Job bei Daimler geträumt. Sind Sie froh, den Weg trotzdem in die Zollernstadt gefunden zu haben?
Also ich bin sehr froh, den Weg in die Zollernstadt gefunden zu haben. Ich hatte aber erst letzte Woche Kontakt. Da hatte ich eine Studierendengruppe aus Japan hier in Hechingen begrüßt. Und ich selbst war während meiner Zeit als Werkstudent bei der damaligen Daimler Chrysler AG für ein halbes Jahr in Tokio für ein Praktikum. Und von dem her will ich natürlich die Zeit, die ich nach dem Abitur in Schwäbisch Gmünd 1999 gemacht habe, bis zum Abschluss des Studiums dann und die ganze studienbegleitende Zeit als Werkstudent bei Daimler nicht missen, weil das stets bereichernd war. Und letzten Endes hat mich der Weg in die Politik geführt und diese Aufgabe mache ich gern und schon seit vielen Jahren. Ich kann mir aber auch vorstellen, nach diesen 8 Jahren, die ich jetzt habe, bis 2034 geht das, da bin ich 55, dass ich da noch 10 Jahre lang was ganz anderes arbeite. Das wird sich dann zeigen.
Was haben Sie in den letzten Jahren umgesetzt und was wollen Sie nun in den nächsten 8 Jahren umsetzen?
Also wenn man den Bürgermeister fragt, was er umgesetzt hat, dann kommen da sicherlich seitenweise an Investitionsvorhaben. Wir haben Kindergärten eingeweiht, wir haben Straßen saniert, wir haben im schulischen Bereich viel saniert. Aber man muss natürlich schon sehen, in den letzten 8 Jahren gab es Finanzkrise, wir hatten eine Flüchtlingskrise, wir hatten die Corona-Jahre. Und all diese Sachen spielen beim Bürgermeistersein mindestens eine so große Rolle wie Investitionsvorhaben umzusetzen, dass es eben gelungen ist, die Stadtgesellschaft, die ja alle Altersgruppen beinhaltet, gut durch diese Jahre und gut durch diese Zeit zu führen.
Und was haben Sie jetzt für die nächsten 8 Jahre so an Leuchtturmprojekten vor?
Ein großes Leuchtturmprojekt findet neben eurem Gymnasium hier in Hechingen statt, nämlich die Sanierung der Zollernstraße, die wir Ende des Jahres einweihen wollen. Diese Schotter, diese Holperpiste, die wird besser werden. Da ist zukünftig für Fußgänger, für Fahrradfahrer und eben für Autofahrer wird das eine ganz tolle Stadtallee werden. Wir werden einen neuen Kindergarten in Hechingen-Stetten bauen und wir wollen hoffentlich in den nächsten 8 Jahren auch hier auf euch auf dem Pausenhof das Nebengebäude, was da schon lange nicht mehr in Betrieb ist, neu bauen und ein Multifunktionsgebäude machen, was die Melanie Dreher, die Schulleiterin, schon viele Jahre fordert, dass wir das tun, dass ihr einfach mehr Platz habt, um euch hier in der Schulgemeinschaft zu entfalten.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ich als SMV-Mitglied weiß, diese alte Turnhalle, die dort steht, ist seit Jahren ein Riesenthema bei uns. Und wir haben schon seit einiger Wochen gemerkt, das sind so Vermessungspersonen auf unserem Schulgelände unterwegs. Da passiert ordentlich was und durch die neuen Regelungen zur Versickerung des Grundwassers soll auch unser Pausenhof verändert werden. Sie haben jetzt gesagt, ein Multifunktionsgebäude soll entstehen. Das heißt, unsere alte Turnhalle wird zeitnah abgerissen?
Also wir haben ein Vorhaben, was von der Kreditanstalt, von der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, gefördert wird. Es geht darum, die möglichst große zusammenhängende Flächen zu entsiegeln, dass das Oberflächenwasser besser weg kann und somit bei Starkregen weniger Gefahr für Menschen und für Land und Leute besteht. In dem Zusammenhang haben wir Fördergelder bekommen. Das hat unser Eigenbetrieb Entsorgung, der für die Entwässerung zuständig ist, beantragt. Und wenn wir den asphaltierten Pausenhof neu machen müssen, um darunter die Entwässerung besser zu machen, kamen wir bei der Stadt auf die Idee, dass wir dann den bisher einigermaßen tristen Pausenhof vielleicht auch in dem Zuge etwas über dieses Förderprogramm mit attraktiver machen könnten. Und wir wollen schauen, dass wir im Zuge dieser Maßnahme auch gleich die alte Schwimmhalle, die da ja war, abreißen können. Also so haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Frau Dr. Gabriele Lampater, ich glaube, ein Sohn von ihr oder mindestens einer geht auch hier auf die Schule. Die Frau Lampater ist ja sehr kreativ und hat sich um dieses Förderprogramm beworben. Und da bin ich natürlich dankbar, dass ich so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die überhaupt auf so eine Idee kommen, dass man so einen Pausenhof über so ein Projekt dann auch nebenbei ein bisschen mit besser machen kann.
Herr Hahn, immer wieder reden Sie von der Digitalisierung in der Verwaltung und in der Öffentlichkeit, aber auch in den Schulen. Wie stellen Sie sich diese Digitalisierung an unseren Schulen vor?
Die Digitalisierung an den Schulen, die wird hier im Gymnasium ja schon sehr rege gepflegt, über die iSurf-App zum Beispiel. Manchmal widerspricht sich das mit dem, dass hier ein Handyverbot herrscht, wenn man gleichzeitig die Kommunikation in der Schulgemeinschaft nur eben über diese App funktioniert, dann muss ich manchmal schmunzeln. Aber vor allem in der Unterstufe sind es ja wahrscheinlich hauptsächlich auch die Eltern, die da gucken, was da in Informationen kommen. Digitalisierung bedeutet, wenn ich mich hier umschaue, dann gehört da für mich auch Sachen wie dieser 3D-Drucker, der hier im Raum steht, dazu. Das große Mac-PC, der da drüben steht. Das sind schon Sachen, die gehören dazu. Natürlich müssen die Klassenzimmer auch, was diese alte Tafel hier angeht, noch mit Kreide. Zukünftig gibt es sie natürlich auch moderner. Hier drüben sehe ich allerdings hinter euch beiden sehe ich auch ein Tablet liegen, also ein iPad. Ich denke, dass wir da durchaus dabei sind, aber es gehört natürlich auch dazu, dass die Schulgemeinschaft digitales Lernen nutzen kann, indem die Lehrenden genauso Bescheid wissen wie die Schüler. Da würde ich mir wünschen, dass eben da auch über das Thema KI gesprochen wird. Wie kann man das nutzen? Kann man das nutzen, um sich auf Klassenarbeiten vorzubereiten oder um zu recherchieren oder eben auch nicht, wenn wir an ChatGPT denken zum Beispiel. Und das sind nur Sachen, wo ich jetzt gerade ein bisschen vom konkreten Thema der Ausstattung abschweife. Da geht es um Unterrichtsinhalte und die sind Thema des Landes Baden-Württemberg und nicht von uns Kommunen. Wir haben zum Beispiel auch in der Grundschule über viele, viele Tablets angeschafft. Jetzt weiß ich nur von der Grundschule, in der mein Sohn ist, dass der da nie eins gesehen hat. Ich habe da kürzlich mal ketzerisch im Rathaus die Frage aufgeworfen, ob eigentlich schon mal jemand diese Tablets in der Grundschule gesehen hat, die wir da angeschafft haben. Das wird ich immer nicht gern so beliebt, wenn der Bürgermeister so kritische Fragen stellt. Aber meistens habe ich da den richtigen Riecher, wenn ich da danach frage. Ich hoffe, dass es hier im Gymi besser ist. Habe jetzt da aber auch noch keine Klagen gehört. Es gibt da auch so einen Digitalpakt vom Land Baden-Württemberg, wo wir extra Gelder bekommen haben, um eben an den Schulen unserer Stadt, wo wir verantwortlich sind, Endgeräte anzuschaffen. Ich bin da aber auch offen, wenn ihr sagt, Mensch, wir brauchen dies oder jenes. Oder wie die Jennifer Kienlein hier, die Lehrerin, die sich eingesetzt hat für dieses Tonstudio. Da sind wir auch offen bei der Stadt und haben auch immer finanzielle Mittel, um mal irgendwas anzuschaffen.
Mein Sohn hat in der Grundschule das iPad schon oder das Tablet schon öfter benutzt.
Das finde ich sehr gut, liebe Jenny, dass du da eine Lanze brichst für die Ausstattung in der Grundschule.
Und auch wir haben die Tablet-Wagen zumindest schon mal
gesehen. Ja, ja. Schon mal gesehen, hier für mich und auch benutzt.
Vorher.
Ja, ja, in Musik gut. Haben wir heute damit gearbeitet.
Sehr gut.
In der Kernstadt hat sich in den letzten Jahren viel getan, ob der Schaukelweg oder der neue Obertorplatz. Sie haben jetzt auch schon die Zollernstraße angesprochen. Das macht schon einiges her. Ich habe gelesen, als nächstes steht auch der Rathausplatz an. Was ist dort geplant?
Also wir wollen den Marktplatz verkehrsberuhigen, wir wollen die Autos dort weg haben und wir wollen einen tollen Platz mit einer schönen Aufenthaltsqualität für alle Generationen haben. Sprich, wir wollen mehr Gastronomie ermöglichen. Wir werden dazu Stadtmobiliar aufstellen, was nicht die Gastronomen mitbringen müssen, sondern wir stellen das zur Verfügung. Und wir werden das auch mit Pflanzen attraktiv machen. Und als besonderes Highlight wollen wir einen schönen Dachhimmel machen, also einen Marktplatzhimmel, wo man dann von links nach rechts etwas was Besonderes hat, nämlich eben einen Himmel. Lasst euch überraschen, am 2. Mai um 18 Uhr ist die Eröffnung, die Einweihung. Und alles soll dazu dienen, dass wir Frequenz in die Stadt bringen, eben Frequenz, die dann in den Geschäften auch einkauft. Das geht nicht so schnell und manche sagen, ja, wenn wir noch gar keine Frequenz haben, dann macht es auch keinen Sinn, die Autos auszusperren. Das ist immer die Frage, mit was man anfängt, die Autos aussperren oder nicht. Wir haben jetzt den Status quo, wie wir es haben seit vielen Jahrzehnten, und es ist nicht besser geworden, weil alle fünf, wie wir hier am Tisch sitzen, regelmäßig tapfer bei Amazon einkaufen, und da ist auch nicht absehbar, dass wir das morgen nicht mehr tun. Von dem her sind wir da nicht naiv bei der Stadt. Der Einzelhandel hat Schwierigkeiten. Wir müssen alles tun, dass wir Frequenz in die Stadt bringen, damit man bei der Theresa Welte ein Buch kauft oder beim Metzger Huber einkauft oder wie die alle heißen, dass man dort eben beim Optiker, beim Juwelier sein Geld ausgibt. Und da zeigt die Wissenschaft und die Theorie und auch die Praxis in anderen Städten zeigt, dass wenn es was Interessantes gibt, also wie so ein Dachhimmel oder tolles Mobiliar oder Aufenthaltsmöglichkeiten wie so ein Schaukelwanderweg, dann kommen die Menschen und nutzen das dann eben, um auch noch einzukaufen. Das ist das Ziel. Und da ist eine spannende Sache, weil die Autos am Marktplatz, die sind sowas wie eine heilige Kuh in Hechingen. Ich kenne da inzwischen fast jeden, der da parkt, weil wir natürlich sehen, das sind meistens dieselben. Und für die wird es auch ganz, ganz schlimm am 2. Mai, wenn sie da ihre Blechkiste nicht mehr da auf den Marktplatz stellen können. Sondern das geht dann nicht mehr. Da muss man ins Münzparkdeck oder auf den Fürstparkplatz oder vielleicht kommt man gleich mit dem Fahrrad. Das macht es auch einfacher.
Ich habe gehört, es wird also an alle Generationen gedacht. Das war bei uns auch in der Vorbereitung immer wieder ein Thema, dass auch an die Jugendlichen gedacht wird, gerade mit auch überdachten Aufenthaltsmöglichkeiten, dass wir Jugendlichen auch einfach unseren Raum in der Stadt finden.
Seid ihr eigentlich manchmal im Jutz?
Ich persönlich bin da öfters. Ich finde, da wird sehr gute Arbeit geleistet. Super. Und habe da eine sehr gute Beziehung zu Giovanna und den anderen Mitarbeitern.
Freut mich. Die war ja, glaube ich, auch schon mal hier für den Podcast,
oder? Ja. Liebe Grüße an Giovanna an dieser Stelle.
Ja, viele Grüße. Herr Hahn, wir haben noch ein kleines Spiel für Sie vorbereitet. Und zwar ist es ein Entweder-Oder-Quiz. Wir stellen jetzt ein paar schnelle Fragen und Sie müssen immer nur eine Antwort geben. Döner oder Käsespätzle?
Döner.
Was? Schwäbisch Gmünd oder Hechingen?
Kann ich nur eins antworten?
Ja.
Schwierig. Dann Hechingen.
Berge oder Strand?
Strand.
Immer Wäschkinderfest oder Fasnet?
Fasnet.
Sommer oder Winter?
Sommer.
ÖPNV oder Autofahren?
Autofahren.
Lieber unterwegs oder lieber zu Hause vorm Kamin?
Ich habe keinen Kamin, also lieber unterwegs.
Lieber Logik oder lieber Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Wecker oder Ausschlafen?
Wecker.
Lieber Schlager oder lieber Rock?
Rock.
Okay. Dann kommen wir noch zu einem Teillaute-Quiz. Also kein Quiz, aber halt Teillaute, entweder oder. Lieber Boll oder lieber Schlatt?
Boll.
Lieber Stetten oder lieber Stein?
Stein.
Lieber Weilheim oder lieber Sickingen?
Sickingen.
Lieber Beuren oder lieber Bechtolzweiler?
Bechtolzweiler.
Okay. Boll oder Stetten?
Muss ich da jetzt logisch mitdenken.
Wir suchen jetzt den ultimativen Teilort.
Bechtolzweiler ist der ultimative Teilort.
Okay, super. Dann haben wir da unsere Antwort gefunden.
Da werden sich einige Mitschüler von uns jetzt sehr freuen. Sehr
und andere auch nicht. Also wir Bürgermeister sind auch bei den Stadtteilen natürlich total neutral. Wir haben in allen 8 Hechinger Stadtteilen eine hohe Lebensqualität und natürlich auch in den Quartieren hier in der Kernstadt. Ihr habt eingangs gesagt, Philipp Hahn von der CDU, das ist so ein ähnliches Thema, auch was die Parteimitgliedschaft angeht, ist wie bei den Stadtteilen. Da sind wir Bürgermeister die Schweiz. Ich bin da zwar Mitglied in dieser Partei, aber natürlich machen wir im Rathaus, das ist auch ein Grundsatz, der gesetzlich so vorgegeben ist, wir machen Politik für alle Menschen in der Stadt, egal wo sie hinzugehören. Ich darf da als Bürgermeister die Parteimitgliedschaft auch nicht nach außen kehren. Ja, ich bin jetzt kein Gemeinschaftskundelehrer, da habt ihr gute hier, aber das ist mir nur relativ wichtig, weil, genau, wie bei den Stadtteilen auch, man kann natürlich auch in Schlatt toll wohnen und auch hier im Fürstengarten.
Sehr gut.
Schon als Schüler durften Sie einmal eine Rede im Landtag halten und Sie waren auch früh Schülersprecher. Was raten Sie Jugendlichen, die sich gesellschaftlich einsetzen möchten?
Also sich getrauen, so engagieren. Also in der Schule, da war ich mal, bevor ich in die Pubertät kam, einigermaßen engagiert. Ich habe im Vorlesewettbewerb mitgemacht, ich habe an der Theater AG mitgemacht und auch als Klassensprecher und bei der SMV, so wie du auch, und war dann auch Schülersprecher. Und später kommt irgendwann die Lebensphase, so mit 16, 17, 18, wo man vielleicht manchmal auch ein bisschen die Lust dran verliert und ganz andere Interessen hat, die da wichtig sind. Aber wann immer man die Phase hat, wo man sagt, ich will was tun, ich will mich engagieren, nutzt es, macht es, nimmt alles mit, was ihr machen könnt. Und natürlich nicht wahllos, man hat hier im Gymnasium eine tolle Auswahl an Arbeitsgemeinschaften und gibt Schüleraustauschmöglichkeiten. Ich finde es einfach toll, wenn man sich engagiert. Ich finde aber auch toll, wenn die Stundenpläne den Schülern Zeit lassen, sich zu engagieren. Deswegen bin ich überhaupt nicht traurig, dass dieses G8 abgeschafft wurde. Ich weiß, es wird hier im Haus teilweise anders gesehen, aber ich vertrete da persönlich eben die Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler auch noch die Zeit haben, sich neben dem eigentlichen Stundenplan zu entfalten und da so Sachen zu machen, wie ihr jetzt auch hier aktiv zu sein oder anderes mehr eben zu machen, bei Vorlesewettbewerben mitzumachen und vieles darüber hinaus.
Etwas größer gedacht. Bundesweit verlieren immer mehr Personen das Vertrauen in die Politik. Und gerade die kommunale Ebene ist dabei sehr unterschätzt in der Bedeutung. Bei Klammer Kassenlage müssen sie trotzdem individuell schauen, wie oft der Bus noch fährt, ob es genug Kita-Plätze geben kann oder ob die Schulen saniert werden. Glauben Sie, eine gute kommunale Arbeit kann das Vertrauen in die Politik wiederherstellen?
Ja, gute kommunale Arbeit ist ganz wichtig. Wir sind die Graswurzel der Demokratie in Deutschland. Von uns geht das aus, vom Gemeinderat, von 37 gewählten Mitgliedern im Gemeinderat, die die Grundlagen der Stadtverwaltung festlegen, auch entscheiden, wo ein Kindergarten gebaut wird, wo in der Schule saniert wird und wo eben auch nicht. Aber wir haben schon ein Problem mit der landespolitischen Ebene. Das wissen die Damen und Herren auch, dass im Landtag von Baden-Württemberg beispielsweise schulpolitische Entscheidungen getroffen werden, wie der verpflichtende Ganztag im Grundschulbereich, aufwachsend ab dem nächsten Schuljahr, beginnt mit der ersten Klasse. Das ist bildungspolitisch eine Entscheidung, die finden die einen gut, die anderen weniger gut. Da geht es mir aber gar nicht drum, sondern wir müssen das umsetzen. Wir müssen das umsetzen, aber wir bekommen da zwischen gar kein Geld dafür oder ein Nasenwasser. Und das sorgt derzeit, wenn ihr es vielleicht auch in den Medien mitbekommt, für Friktionen zwischen der kommunalpolitischen und der landespolitischen Ebene. Weil das Konnexitätsprinzip, das heißt, wer bestellt, der bezahlt auch. Also wenn jemand solche Standards beschließt, dann soll er sie auch bezahlen. Und das funktioniert in Baden-Württemberg leider nicht gut. Das weiß die Landesregierung auch und ist da mit den Spitzenverbänden der Kommunen, dem Städtetag und auch dem Gemeindetag in Diskussion. Aber auch wir Bürgermeister werden da nicht müde, das regelmäßig bei den politisch Verantwortlichen auch anzusprechen. Weil wenn die kommunalpolitische Ebene und die landespolitische Ebene zu lange auseinanderdriften, erfährt unsere Demokratie einen großen, tiefgreifenden Schaden, weil die Bürger sagen, die Landespolitik hat beschlossen, wir können unsere Kinder, die kleiner als 3 Jahre sind, in den Kindergarten tun. Das ist ein tolles politisches Ziel, aber ihr auf der kommunalen Ebene, ihr habt ja gar keinen Kindergartenplatz. Und das sorgt beim Bürger für Unzufriedenheit. Ich will es nicht unehrlich nennen, aber ich meine, bevor ich so etwas beschließe, was politisch durchaus gerechtfertigt sein kann, landespolitisch gesehen, sollte man die Kommunen mehr ins Boot nehmen. Wir sollten da nicht nur am Katzentisch sitzen, wie Bürgermeisterkollege Frank Schroff aus Mestetten jetzt kürzlich in der FAZ genannt hat, sondern wir müssen da klar gefragt werden, was können wir überhaupt leisten an Betreuungsplätzen? Wie können wir sie gemeinsam mehr machen, also das Land und eben die Kommunen?
Ist die Kommunalpolitik da vielleicht manchmal auch ein bisschen ehrlicher, weil die Wege zur Politik deutlich näher sind und dort Entscheidungen auch vor Ort geregelt werden können?
Also Sie machen Werbung für den Gemeinderat, so wie Sie sagen, es ist nämlich genau so. Wir Kommunen sind die Orte der Wirklichkeit, wir sagen das. Natürlich hat auch ein Landtagsabgeordneter und Bundestagsabgeordneter Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Das steht ja außer Frage, aber wir auf der kommunalen Ebene sind schon deutlich, deutlich näher dran. Wir sind viel mehr, also die Mitarbeitenden und die Gemeinderäte, hier vor Ort, weil eben der Gemeinderat am Marktplatz tagt, also direkt in der Stadt mit einer Bürgerfragestunde. Das gibt es im Landtag von Baden-Württemberg zum Beispiel nicht. Ein solches Instrument auch. Und da sind wir in der Tat, glauben wir, der landespolitischen Ebene einiges voraus. Deswegen sind wir nicht begeistert zum Beispiel, dass der Landtag vor einigen Jahren entschieden hat, dass Bürgermeister und Landräte nicht mehr im Landtag sein dürfen. Fast jeder Beruf ist dort erlaubt. Es gibt dort Lehrer, es gibt dort Polizeibeamte und anderes, die eben alle möglichen Berufe, die im Landtag von Baden-Württemberg vertreten sind. Es ist per Gesetz eine Berufsgruppe ausgeschlossen, nämlich die Wahlbeamten. Und da sehen wir, dass dadurch auch der kommunalpolitische Sachverstand verloren ging. Herr Landrat Günter Martin Pauli vom Zollernalbkreis war einer der letzten Wahlbeamten im Landtag und er durfte seinerzeit, als es beschlossen wurde, dann nicht erneut für den Landtag kandidieren. Jetzt ist kein einziger Landrat mehr im Landtag. Das heißt, man merkt, fehlt halt auch oft die Ahnung von den Themen. Natürlich in der Praxis finden da Austausche statt. Wir sind mit den Abgeordneten im Gespräch, aber es ist immer etwas anderes, wenn jemand mit am Tisch sitzt, wenn jemand, der den Beruf gelernt hat, auch mit dort vor Ort ist. Das wäre wie wenn jemand Schulpolitik macht, ohne dass da irgendein Lehrer oder eine Lehrerin dabei wäre. Das macht ja also mittelmäßig Sinn.
Ich wollte fragen, das heißt, es ist also geplant, dass diese alte Sporthalle, die da hinten steht, abgerissen wird?
Ja.
Und wann? Weil ich habe ja gehört, dass die Eidschutz gefährdet ist. Und meine Mutter hat mir auch schon erzählt, oder mein Vater, ich weiß nicht mehr wer, dass sie schon damals einsturzgefährdet war. Das heißt, sie wird abgerissen.
Also, wenn es heißt einsturzgefährdet, das waren deine Eltern in dem Fall, hast du gesagt, dann kannst du sie beruhigen. Es besteht keine Gefahr aus für das Gebäude. Sonst würden wir, wenn da Gefahr im Verzug wäre, wie das verwaltungsrechtlich heißt, dann würden wir natürlich schon handeln. Aber in der Tat, die Schule steht schon lange so da und sie wird auch nicht besser. Und nur der Abbruch, der kostet sicherlich einige 10.000 Euro. Und dann überlegen wir immer, kaufen wir lieber für die Grundschule iPads oder nehmen wir die 50.000 Euro, um die Halle abzureißen. Und das haben wir halt in der Vergangenheit die Entscheidung immer zu Ungunsten des Abbruchs gefällt. Und jetzt wollen wir das zukünftig, oder wenn es nach mir geht, bis in 12 Monaten erledigt haben, damit du einen Zeithorizont hast, bis in 12 Monaten. Und dieses Schwimmbad wurde Opfer des Elias Epsilon. Das lernt ihr bestimmt mal Geografie oder in Physik. Jedenfalls ist das, wenn die Platten im Boden nicht ganz stabil sind, sondern es da Verschiebungen gibt. Und dann sieht man das in dem Schwimmbad, da ist dann ein Riss einmal quer durch. Und also sprich, man kann sowas auch nicht reparieren. Dieselbe Situation haben wir hier im Gebäude im Erdgeschoss vor den Toiletten. Da ist ja euer Boden auch so ein bisschen uneben, falls euch schon mal aufgefallen ist. Es liegt nicht daran, dass ihr einen Radler zur Mittagspause getrunken habt, sondern der Boden ist tatsächlich uneben und es kommt eben auch von dem Elias Epsilon, der unterirdisch arbeitet am Gestein. Und wir versuchen das jetzt ein bisschen auszugleichen, wenn wir endlich die Sanierung da angehen. Das habe ich übrigens auch noch vorher vergessen zu sagen bei den Vorhaben für die nächsten 8 Jahre. Eins, wo wir gerade schon konkret dran sind, ist, dass ja endlich da unten die WC-Anlage neu gemacht wird und ein Teil vom Lehrerzimmer und dann noch der Eingangsbereich auch, dass es mal zeitgemäßer wird.
Und Philipp, gab es einmal eine Entscheidung, bei der du lange überlegen musstest?
Die liegt nicht allzu lange zurück. Ich habe nicht nur lange überlegt, sondern musste mich auch überzeugen lassen. Es ist konkret das Thema mit dem Marktplatz, mit der Verkehrsberuhigung. Das stellt schon für die Gewerbetreibenden eine erhebliche Veränderung dar, wenn man nicht mehr davor parken kann vor den Geschäften. Und für die Gewerbetreibenden ist das kein Versuch. Das ist denen ihre Existenz. Sie gehen da jeden Tag arbeiten. Die müssen dort damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da habe ich sehr lange gezögert, ob wir es wagen sollen, dass wir das tun. Und habe mich von allen Amtsleitern im Rathaus dann letzten Endes auch darin bestärken lassen. War dann auch überrascht, dass alle geschlossen der Meinung waren, wir sollten das wagen und sollten das angehen, wenn wir auf unsere Innenstadt eine gute Zukunft haben wollen. Aber das ist die Entscheidung, wo ich in der Tat auch mehrere Monate vor mir hergeschoben habe. Nur irgendwann wussten wir können das nicht weiter so lassen. Wenn man auch sieht, beispielsweise die große Nachbarstadt Balingen, auch dort gibt es in der Innenstadt Leerstand, aber eben dort, wo Fußgängerzone ist, wie in der Friedrichstraße, dort ist Gastronomie, da fühlen sich die Menschen wohl und dort findet auch Handel statt.
Wir hören also, Bürgermeister sein ist nicht nur was Positives, sondern geht auch mit einer großen Verantwortung einher und auch mit gewissen Risiken. Haben Sie den Eindruck, dass Bürgermeister sein schwieriger wird?
Ich mache den Job jetzt seit 8 Jahren. Davor war ich 4 Jahre erster Beigeordneter als Stellvertreter der Bürgermeisterin. Zu sagen, dass es schwierig wird, da tue ich mir schwer, weil ich das jetzt nicht empirisch oder das ist eine reine Gefühlssache, eine Bauchsache. Ich glaube, der Job war schon immer herausfordernd. Man muss gerne mit Menschen zusammenarbeiten, gerne auf Menschen zugehen. Und man muss bereit sein, eben auch ein ordentliches Maß an Zeit mitzubringen. Und das war in der Vergangenheit so und das wird auch zukünftig so sein. Herausforderungen hatten wir schon wie Corona, wie Flüchtlingskrise oder Finanzkrise. Ich bin sicher, die nächste Krise steht vor der Tür. Hoffen wir, dass wir auch die gut gemeinsam bewältigen.
Dann, wir sind hier in einer Schule. Das heißt, jetzt kommen noch ein paar Schulfragen, und zwar erstmal die wichtigste: Was war Ihr Lieblingsfach, als Sie in der Schule waren.
Mein Lieblingsfach war Englisch und ich erinnere mich noch ans Abitur. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch Punkte gibt, aber in Englisch hatte ich jedenfalls 15 Punkte und das war damals ganz, ganz ordentlich. Insgesamt gab es aber auch Fächer, wo ich nicht gut war, beispielsweise in Mathe. Das hat dann dazu geführt, dass ich einen Abischnitt von 2,3 habe. Genau. Wobei, auch wenn man Abi hat, ist es so, da ist es natürlich sehr wichtig, was für eine Note man hat. Ich war letztes Jahr hier beim Abiball dabei, auf Einladung von der Melanie Dreher, eurer Schulleiterin, und war da ganz beeindruckt, was für Ergebnisse, was für sehr engagierte Schülerinnen und Schüler es gibt, auch was der Abi-Durchschnitt angeht. Aber je länger man dann natürlich von der Schule weg ist, ich habe jetzt Abi 1999 gemacht, schon über 20 Jahre her, 25 Jahre, desto weniger interessiert dann natürlich irgendwann die Abi-Note. Als ich fertig war mit dem Studium, hat man das noch bei jeder Bewerbung angegeben. Heute sehe ich auch bei jungen Menschen, die sich bei uns bewerben, da habe ich schon Jahre keine Abi-Note mehr gelesen. Entweder weil die alle 4,0 in der Abi-Note haben oder weil man das, was ich eher glaube, das heute gar nicht mehr angibt. So ändern sich manche Sachen auch.
Die Schulzeit besteht ja nicht nur aus Lernen, sondern auch viel von dem darum herum. Welche Hobbys hatten Sie in Ihrer Schulzeit oder vielleicht auch noch jetzt? Was haben Sie am liebsten außerhalb der Schule gemacht?
Also ein Hobby, was ich seit meiner Schulzeit habe, ist, wenn ich mal Zeit habe, Tennis spielen oder auch Skifahren. In meiner Schulzeit habe ich leider in der 9. Klasse mal angefangen, übermäßig Computer zu spielen. Also heute würde man das Zocken nennen. Und das hat dazu geführt, dass dieses Hobby, was ich exzessiv betrieben habe, dass ich da die Klasse wiederholen musste. Von dem her würde ich jedem hier in der Schulfamilie auch empfehlen, dass er da guckt, dass er das nicht übermäßig macht. Also es gibt bestimmt auch super schlaue Menschen, die 8 Stunden am Tag zocken können und dann noch ein 1er-Abi machen. Ich habe da jedenfalls nicht dazugehört, wie vermutlich die meisten. Von dem her habe ich dieses Hobby auch ad acta gelegt und seitdem nie wieder sowas gespielt und bin dankbar an meinen sportlichen Freizeitbeschäftigungen. Jetzt war ich 2 Jahre nicht mehr Skifahren in diesem Jahr. War ich zum Glück mal wieder Skifahren und das ist ein Hobby, was ich jetzt auch wieder weiter intensivieren möchte. Gelesen habe ich schon immer ganz gerne, kann ich sagen. Bin immer gerne in die Stadtbücherei nach Schwäbisch Gmünd und auch in die Uni-Bibliothek. Gestern war ich erst in Stuttgart bei Milaneo, weil da das Museum der Illusionen ist. Das war ein schöner Sonntagsausflug und da habe ich gegenüber die Stadtbücherei in Stuttgart gesehen. Auch eine ganz tolle Bücherei, um eben sich Bücher auszuleihen, wenn das Lesen das Hobby von jemandem ist, was ich ein klasse Hobby finde.
Und Philipp, welches Buch liegt aktuell auf deinem Nachttisch?
Aktuell liegt auf meinem Nachttisch das Buch Die schönsten Tennisplätze der Welt. Das habe ich nämlich am Samstag bekommen, weil 75 Jahre Tennisclub Hechingen, wo ich zusammen mit ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Sophie von Preußen jeweils eine Ansprache gehalten habe. Und die Prinzessin und ich spielen beide gern Tennis und wir haben beide diesen Bildband bekommen und der liegt jetzt gerade auf dem Nachttisch. Ansonsten gibt es eine Krimi-Reihe aus Portugal, die ich ganz gern lese. Und in meinem Beruf bekommt man öfters mal Bücher geschenkt, die stapelt man dann. Ich habe zu meiner Frau kürzlich gesagt, die fange ich alle an zu lesen, wenn ich im Ruhestand bin. Jetzt sind es zumindest noch mindestens 8 Jahre.
Philipp, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war sehr inspirierend und wir danken dir für deine Zeit. Und natürlich danken wir dir auch für deine wunderbare Arbeit und dein Engagement hier in unserer Stadt Hechingen. Und wir haben gesehen, Politik passiert nicht nur irgendwo weit weg, sondern ganz konkret hier vor Ort, hier bei uns, hier für uns. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Felix und David und Levin und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für den Besuch, Herr Hahn.
Vielen Dank für den Austausch und eure Fragen. Dankeschön.